So, liebe Absolventen, die sitzen da drüben, soweit ich gesehen habe. Ne? Liebe Neueinsteiger, wo sitzen die? Da oben. Uiuiui, schweben schon in den Wolken, okay. Und liebe Gemeinde, ich freue mich, wieder einmal unter euch zu sein und erst noch aus welch feierlichem Anlass. Es ist zwar schon so gewesen, Joel, ich habe auf der Herfahrt tatsächlich gebangt, ob nicht wieder eine Brückensprengung, wie Arno dazu mal alles zunichte machen wird. Wir haben uns am Schluss auch erfolgreich verfahren. Wir sind gerade noch rechtzeitig hergekommen. Ne? Also, aber wie ihr seht, diesmal habe ich Glück gehabt. Interessanterweise stand der Text für die Predigt des heutigen Morgens schon fest, bevor Jakob und ich noch recht davon wussten. Wir haben uns aber entschieden, der unerwarteten Vorgabe zu folgen. Denn manchmal ist es auch ganz gut, wenn einem ein Text vorgegeben wird oder gestellt wird, das zwingt zu genauem Nachdenken und zu einer möglichst gründlichen und sorgfältigen Arbeit. Dennoch muss ich ehrlich zugeben, ich hatte Mühe mit der Vorgabe von nur einem einzigen Vers. Und da dieser Vers auch noch in einem bestimmten Zusammenhang steht, habe ich mir erlaubt, die ganze zweite Hälfte des angegebenen Kapitels mit ins Blickfeld zu nehmen. Und ich habe mich dabei gehalten an einen Satz, den ich vor vielen Jahren einmal von einem früheren Chef jenes kleinen Schweizer Gemeindeverbandes gehört habe, in dem ich für 8,5 Jahre tätig war. Er pflegte nämlich bei den Zusammenkünften der Prediger und Vollzeitler gelegentlich zu sagen: Brüder, wenn ihr nichts zu sagen habt, dann lest wenigstens einen langen Bibeltext, dann habt ihr wenigstens schon etwas Vernünftiges gesagt. Ne? Okay, daran halte auch ich mich heute Morgen und lese mit euch nun unter diesem Titel 4 Höhepunkte aus Apostelgeschichte 20, 17 bis 38, eben diesen Text. Also Apostelgeschichte 20, 17 bis 38. So. Und dort steht: Aber von Milet sandte er, das ist Paulus, nach Ephesus und ließ die Ältesten der Gemeinde rufen. Als aber die zu ihm kamen, sprach er zu ihnen: Ihr wisst, wie ich mich vom ersten Tag an, als ich in die Provinz Asien gekommen bin, die ganze Zeit bei euch verhalten habe, wie ich dem Herrn gedient habe in aller Demut und mit Tränen und unter Anfechtungen, die mir durch die Nachstellungen der Juden widerfahren sind. Ich habe euch nichts vorenthalten, was nützlich ist, dass ich's euch nicht verkündigt und gelehrt hätte, öffentlich und in den Häusern, und habe Juden und Griechen bezeugt die Umkehr zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus. Nun siehe, durch den Geist gebunden fahre ich nach Jerusalem und weiß nicht, was mir dort begegnen wird. Nur, dass der Heilige Geist in allen Städten mir bezeugt, dass Fesseln und Bedrängnisse auf mich warten. Aber ich achte mein Leben nicht der Rede wert, wenn ich nur meinen Lauf vollende und das Amt ausrichte, das ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, zu bezeugen das Evangelium von der Gnade Gottes. Und nun siehe, ich weiß, dass ihr mein Angesicht nicht mehr sehen werdet, ihr alle, zu denen ich hingekommen bin und das Reich gepredigt habe. Darum bezeuge ich euch am heutigen Tage, dass ich rein bin vom Blut aller, denn ich habe nicht unterlassen, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in der euch der Heilige Geist eingesetzt hat zu Bischöfen oder Aufsehern, zu weiden die Gemeinde Gottes, die er durch sein eigen Blut erworben hat. Denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied reißende Wölfe zu euch kommen, die die Herde nicht verschonen werden. Auch aus eurer Mitte werden Männer aufstehen, die Verkehrtes lehren, um die Jünger an sich zu ziehen. Darum seid wachsam und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Tag und Nacht nicht abgelassen habe, einen jeden unter Tränen zu ermahnen. Und nun befehle ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, der da mächtig ist, euch zu erbauen und euch das Erbe zu geben mit allen, die geheiligt sind. Ich habe von niemandem Silber oder Gold oder Kleidung begehrt, denn ihr wisst selber, dass mir diese Hände zum Unterhalt gedient haben für mich und die, die mit mir gewesen sind. Ich habe euch in allem gezeigt, dass man so arbeiten und sich der Schwachen annehmen muss, im Gedenken an das Wort des Herrn Jesus, der selbst gesagt hat, geben ist seliger als nehmen. Und als er das gesagt hatte, kniete er nieder und betete mit ihnen allen. Da begannen alle laut zu weinen, und sie fielen Paulus um den Hals und küssten ihn, am allermeisten betrübt über das Wort, das er gesagt hatte, sie würden sein Angesicht nicht mehr sehen. Und sie geleiteten ihn auf das Schiff. Soweit einmal. Vielleicht ist es gut, zu Anfang der Frage nachzugehen, in welchem Zusammenhang diese Geschichte hier erscheint. Doch zunächst noch eine Bemerkung zur Stadt Milet. Zitat: Alte griechische Hafenstadt mit 4 Häfen an der Westküste Kleinasiens, südlich der Mäandermündung und circa 60 Kilometer südlich von Ephesus. In griechischer Zeit war es die wirtschaftlich und kulturell bedeutendste Stadt Ioniens, Heimatstadt der Philosophen Thales, Anaximander, Anaximenes und anderen. Von Milet aus wurden 80 Kolonien gegründet und zur Zeit des Paulus hatte es seine Vorrangstellung jedoch bereits an Ephesus abgeben müssen. Später versandeten die Häfen durch den Mäander und heute besteht dort nur noch ein Dorf mit Namen Ballat. Soweit das Zitat zum Stichwort Milet. Wenn man das hier liest, dann fragt man sich natürlich sofort, wieso ließ Paulus von Milet aus die Ältesten von Ephesus zu sich rufen? Warum ist er nicht schlicht und ergreifend selber dahin gereist? 60 Kilometer waren zwar für die damalige Zeit schon eine ordentliche Strecke, aber Paulus war das Reisen gewohnt, zu Fuß und mit dem Schiff. Die Antwort auf diese Frage findet sich in dem Vers unmittelbar vor unserem Textbeginn, nämlich in Apostelgeschichte 20, 16. Dort steht: Denn Paulus hatte beschlossen, an Ephesus vorüberzufahren, um in der Provinz Asien keine Zeit zu verlieren, denn er eilte am Pfingsttag in Jerusalem zu sein, wenn es ihm möglich wäre. Das war sein Plan. Es mag sein, dass dabei auch seine Erlebnisse in Ephesus eine Rolle spielten, die uns in Apostelgeschichte 19 geschildert werden. Wir erinnern uns an den Aufstand, der von dem Goldschmied Demetrius inszeniert worden war, als Sprachrohr derer, die infolge der Bekehrungen und der Gemeindegründungen, die durch Paulus in der Landschaft Asien geschahen, ihr Geschäft mit götzendienerischen Kleinoden davonschwimmen sahen. Dieser Aufstand war eine ernste Sache und wäre ums Haar in nackte Gewaltausübung umgeschlagen. Nur mit Mühe konnte der Stadtschreiber die aufgebrachte und aufgestachelte Menge beruhigen. Und so konnten Paulus und seine Gefährten schließlich unbeschadet wieder abreisen. Aber es war wohl zum damaligen Zeitpunkt nicht unbedingt ratsam, von Neuem in Ephesus persönlich zu erscheinen und Öl ins Feuer zu gießen. Und das mag für Paulus mit ein Grund gewesen sein, in der Provinz Asia keine Zeit zu verlieren. Wir sehen aber, die Arbeit des Paulus in Ephesus war trotz allem nicht umsonst gewesen oder vergeblich. Eine lebendige Gemeinde war entstanden. Sie verfügte sogar schon über Älteste. Und genau diese Mannschaft erscheint nun vor Paulus. Sicher haben wir alle schon beim Vorlesen empfunden, was für eine bewegende Szene diese letzte Rede des Paulus vor diesen Männern gewesen sein muss. Nun werde ich heute Morgen den Text nicht vollständig auslegen, dazu fehlt uns die Zeit. Aber ich möchte vier Dinge hervorheben, vier Gipfel oder Höhepunkte, die mir persönlich als solche in die Augen sprangen. Ich weiß, es gibt noch mehr solcher Höhepunkte, aber das sind jetzt halt mal meine vier. Und ich sage mal Folgendes. Paulus richtete das Wort an die Ältesten von Ephesus. Und das war als allererstes das Wort eines Leidensbereiten. Vers 23, da steht, ich lese es noch einmal, nur, dass der Heilige Geist in allen Städten mir bezeugt, dass Fesseln und Bedrängnisse auf mich warten. Und zuvor spricht Paulus über seinen Dienst an den Ephesern. Er führte ihn vom ersten Tage an aus in Demut und unter Tränen und Anfechtungen und er litt unter der Verfolgung durch seine eigenen jüdischen Landsleute. Aber er konnte trotz allem sagen, ich habe euch in Lehre und Verkündigung nichts vorenthalten, was für eure Rettung und euer Glaubensleben nützlich ist. Wie viele Reden habe ich öffentlich gehalten? Wie viele Hausgemeinden oder Hauskreise habe ich besucht? Ich habe Zeugnis von Jesus gegeben, sowohl vor den Juden, den natürlichen Angehörigen des Gottesvolkes, als auch vor den heidnischen Griechen. Und ich habe euch auf jede nur erdenkliche Weise den Weg der Rettung dargelegt und klarzumachen versucht. Das ist der ungefähre Inhalt der Verse 18 bis 21. Danach spricht er über sein eigenes kommendes Schicksal. Er fühle sich im Geist gebunden, wie er es ausdrückt, nach Jerusalem zu reisen. Und das ohne genau zu wissen, was ihm dort begegnen wird. Dennoch hat er eine Vorahnung oder vielleicht sogar ein Innenwissen, wie gleich nachher wieder. Denn eines ist ihm gewiss, wo er auch hinkommen würde, der Heilige Geist hatte für ihn an jedem Ort immer nur dieselbe Botschaft. Paulus, es geht hinein ins Leiden. Du wirst Gefängnis erleben und Bedrängnisse oder Trübsale. Es geht nicht anders. Die Leiden warten schon auf dich in jeder Stadt, in die du kommen wirst, wie ein Empfangskomitee. Und wenn ich mir anschaue, was um uns herum vor sich geht und wie wir in einer immer gottloser werdenden Gesellschaft und Umgebung leben, die sich an allen Ecken und Enden nur noch darin überschlägt, Gott und seinem Wort ins Angesicht zu höhnen, dann ist auch klar, was diejenigen erwarten wird, die ihr Leben in Treue gegenüber dem göttlichen Wort führen wollen. Das gilt sowohl für unsere Absolventen und Neueinsteiger wie auch für uns alle. Auch eure und meine Zukunft wird ähnlich aussehen wie die des Apostels Paulus. Und für viele Gläubige auf der Welt ist das schon jetzt der Fall. So, ist das zu dick aufgetragen oder zu pessimistisch, dunkel und ich weiß nicht was? Nein, denn Paulus schreibt an anderer Stelle, 2. Timotheus 3, Vers 12, und alle, die fromm leben wollen in Christus Jesus, müssen Verfolgung leiden. So, ich bringe jetzt dazu heute Morgen einmal eine Reihe von Zitaten aus einer ganz säkularen Quelle. Ich habe lange überlegt, ob ich das machen soll, aber ihr werdet sehen, die Parallelen zu unserer Situation sind frappant und manches ist auch sehr markant formuliert, klarer als manchmal in evangelikalen Publikationen. Da schrieb einer von zwei Autoren Folgendes: Schert man aus dem vorgegebenen Meinungskorridor aus, setzt es zuerst sozialen Druck. Ja, das ist auch bei uns so. Wer heute biblische Positionen hochhält, zum Beispiel in sexualethischen Fragen, wird kritisiert und verachtet, wenn nicht sogar schon geächtet. Er bekommt unter Umständen Ärger mit der Familie und mit der Verwandtschaft, verliert gute Freunde und gute Bekannte wenden sich von ihm ab. Und weiter: Führt dies nicht zum Einlenken, folgt der wirtschaftliche Druck. Ja, ja, das ist auch klar. Auch viele Gläubige haben wegen ihrer Überzeugungen schon den Job verloren. Und wie viele wurden schon Opfer der sogenannten Cancel Culture? Oder weil sie in islamischen Ländern als bekennende Christen leben, bekamen sie keinen Zugang mehr zum Trinkwasser ihres Dorfes. Nee, man lese nur die entsprechenden Berichte im Open Doors Gebetskalender. Ich fahre fort. Die meisten ziehen sich darauf, gebrochen und ausgebrannt, in die vermeintlich schützende Anonymität und den Konformismus zurück. Tja, das ist die große Gefahr. Das ist ganz, ganz tragisch. Und das kann auch dir und mir passieren. Wir müssen jeden Tag auf den Knien drum beten, dass uns das nicht geschieht. Aber es beugen sich nicht alle. Und bei wem auch der wirtschaftliche Druck nichts nützt, der macht Bekanntschaft mit der dritten Ebene. Der vom Staat mehr oder weniger geduldete linke Terrorismus nimmt einen ins Visier. Das gilt auch für uns Evangelikale. Siehe zum Beispiel die Schmierereien an den Kirchentüren von Olaf Latzels Gemeinde in Bremen. Und auch bei anderen Bibeltreuen waren solche Dinge schon der Fall. Und das ist noch das Harmloseste, was uns passieren kann. Und wenn alle Methoden der Zersetzung scheitern, setzt es den chirurgischen Schnitt des Verbots und der Anklage, um den unerwünschten Auswuchs zu entfernen. Ja, dann gibt's eben erst den Shitstorm in den sozialen Medien und dann eine Anzeige wegen Volksverhetzung und du wirst vor den Kadi gezerrt. Liebe Geschwister, so sieht moderne Verfolgung aus, auch für die Gemeinde Jesu. Der andere Autor schrieb nun Folgendes dazu. Und jetzt wird es für uns interessant oder noch interessanter. Er schrieb dazu: Es ist wichtig, sich stolz damit abzufinden, dass man dämonisiert, das heißt verteufelt wird. Ihre Unschuldigungen sollten uns als Ehrbezeugung gelten. Das schreibt ein vollkommen weltlicher Mann. Und das erinnert mich doch sehr an die Apostel, nachdem sie einst vor dem Hohen Rat gestanden und geschlagen worden waren, zusammen mit dem nochmaligen Verbot von Jesus und seinem Wort zu reden. Doch was heißt es von ihnen? Ihr kennt alle die Stelle in Apostelgeschichte 5, 41. Sie aber gingen fröhlich von dem Hohen Rat fort, weil sie würdig gewesen waren, um seines Namens willen Schmach zu leiden. Und ich vermute mal, an diesem Satz werden wir alle in den nächsten Jahren vertieft zu lernen haben. Und lasst uns noch alle miteinander auf der Hut sein vor dem in den folgenden Sätzen geschilderten Verhängnis. Es geht noch einmal ein bisschen in die Richtung von vorhin. Wieder Zitat aus der säkularen Quelle. Wer sich lange genug verstellt, um nicht aufzufallen, und wer dabei seine Umgebung nicht ändert, wird schließlich selbst von ihr verändert. Ja, das ist die große Gefahr. Die schleichende Anpassung an den Geist dieser Zeit, um der eigenen Ehre oder des Ansehens willen, um der Karriere willen oder um wessen willen auch immer. Jedoch, die Dämonisierung ist unausweichlich. Sie ist Ausdruck der Herrschaft unseres Gegners. Wer nicht von ihm dämonisiert wird, ist entweder auf seiner Seite oder so unwirksam und irrelevant, dass er den Aufwand nicht wert ist. Hier ist ein politischer Gegner gemeint, aber das lässt sich genauso übertragen auf unseren geistlichen Gegner, den Teufel und seine Dämonen und alle, die ihnen dienen und zuarbeiten. Nun, wer die säkulare Quelle scheut, wird in dieser christlichen hier ähnliche bis gleiche Töne vorfinden. Als ich es angefangen habe zu lesen, habe ich gedacht, guten Morgen, liebe Evangelikale, endlich haben es einige hier auch begriffen. Ich empfehle dieses Buch herzlich von Erwin Lutzer. Es heißt, wir werden nicht schweigen. Also ihr werdet hier, wie gesagt, ähnliche bis gleiche Töne vorfinden. Nur ist das Buch halt leider keine Spaßlektüre, ne? Das nicht. Aber sie ist wichtig, unendlich wichtig, weil hier lernst du begreifen, was eigentlich in unserer Gesellschaft vor sich geht und wo wir eigentlich stehen. So, jetzt aber zurück zum Text. Paulus ist es aber im letzten Grunde egal, was über ihn kommen wird. Sein Leben ist ihm nicht so wichtig. Nur das Vollenden seines Wettlaufes und die Ausfüllung seines Amts als Apostel, das er von seinem Herrn Jesus Christus empfangen hat. Verlieren also auch wir alle nicht aus dem Blickfeld, was Paulus beständig vor Augen hatte, nämlich die Bedeutsamkeit seines Wettlaufs und die Würde seines Amtes. Und er wusste auch, am Ende, wenn ich am bösen Tage Widerstand getan und alles wohl ausgerichtet und im Kampf mit den Mächten der Finsternis das Feld behalten habe, wartet auf mich eine große Belohnung. Ihr wisst, was er sagt, ich lese es jetzt nicht, in 2. Timotheus 4, 6 bis 8, wo er von der Krone der Gerechtigkeit spricht, die auf ihn wartet. So viel zum ersten Höhepunkt. Es war das Wort eines Leidensbereiten. Und keine Bange, die anderen Punkte sind kürzer. Paulus richtete das Wort an die Ältesten von Ephesus. Und das war als zweites das Wort eines Scheidenden. Vers 25. Ich weiß nicht, ob einige von euch sich noch daran erinnern. Es gab vor vielen, vielen Jahren einmal ein Traktat mit dem Titel »Letzte Worte großer Männer«. Und darin waren die Lebensschlussworte sowohl von gläubigen wie von ungläubigen Menschen enthalten. Und erfreulich und tröstend waren die Worte der einen, die zum Beispiel auf dem Sterbebett schon etwas sehen durften von der himmlischen Herrlichkeit, die in die Sphäre ihrer irdischen Niedrigkeit herüberschimmerte. Aber erschreckend und abstoßend waren die von den anderen, also ich erinnere mich noch gut, Johann Wolfgang von Goethe soll auf dem Sterbebett verzweifelt gerufen haben, mehr Licht, mehr Licht. Er fühlte schon, dass eine Finsternis nach ihm griff, die ebenso unheimlich wie grauenvoll war. Und was ich auch nie vergessen habe, von Stalin, dem russischen Diktator, hieß es, er habe am Ende seines Lebens Tische und Stühle um Vergebung gebeten für all seine Verbrechen, aber es war umsonst. In jedem Fall gilt, die letzten Worte eines Menschen sind immer etwas Bedeutsames. Nun lag Paulus hier nicht gerade auf dem Sterbebett, aber er hatte eine weitere Vorahnung oder sogar ein geistgewirktes Innenwissen, und das hieß eben so: Und nun siehe, ich weiß, dass ihr mein Angesicht nicht mehr sehen werdet, ihr alle, zu denen ich hingekommen bin und das Reich gepredigt habe. Da wurde allen, die ihm zuhörten, mit innerer Bestürzung klar: Hier spricht einer seine letzten Worte zu uns. Was uns hier gehalten wird, ist eine Abschiedsrede. Es wird danach keine Neuauflage unserer Begegnungen mehr geben. Und von daher ist auch der Schluss unseres Textes nicht verwunderlich. Ich zitiere noch einmal: Und als er das gesagt hatte, kniete er nieder und betete mit ihnen allen. Da begannen alle laut zu weinen und sie fielen Paulus um den Hals und küssten ihn, am allermeisten betrübt über das Wort, das er gesagt hatte, sie würden sein Angesicht nicht mehr sehen, und sie geleiteten ihn auf das Schiff. Ja, da kann man verstehen, warum dieses Treffen oder dass dieses Treffen so endete. Es gibt Momente im Leben, da spürt man die unaufhaltsam herannahende Trennung, die Unerbittlichkeit des Schicksals und das große Weh im Herzen, das damit verbunden ist. Wer unter uns schon einmal einen lieben Menschen oder Angehörigen hat hergeben müssen, der wird wissen, wovon ich rede. Nun, mir ist an dieser Stelle noch etwas in den Sinn gekommen, was ich auch nie vergessen habe. Im Jahre 1975, also in für uns schon paläontologischen Zeiten, erschien der Film Die Zuflucht. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt oder gesehen habt, die Lebensgeschichte der Corrie ten Boom und ihrer Familie. Nee, manche unter euch erinnern sich vielleicht, sie und ihre Familie hatten während des Zweiten Weltkrieges in der niederländischen Stadt Haarlem Juden in ihrem Haus versteckt und sie erlebten eine Zeit lang große Wunder der Bewahrung und Wunder auch des Nicht-Entdecktwerdens. Dann aber tauchte ein Verräter auf, dem sie in die Falle gingen. Und so wurden sie dann alle deportiert, die gesamte Familie, Corrie und ihre Schwester Betsy in das KZ Ravensbrück, wo Betsy nur wenige Monate später sterben sollte. Aber auch alle ihre anderen Geschwister und Verwandten verschwanden in der Deportation. Willem ten Boom, Peter ten Boom, Kik ten Boom. Und nicht zu vergessen, ihr greiser Vater Kasper ten Boom, hier dargestellt von Arthur O'Donnell. Und eins der letzten und herzzerreißenden Bilder, das sie von ihm sah, war, wie der alte Mann würdevoll auf dem Wagen Platz nahm, der ihn abtransportieren sollte. Und auch für ihren Vater war das KZ vorgesehen. Er starb aber schon, noch bevor er dort ankam. Und sie sah ihn noch abfahren und dieser schreckliche Moment bedeutete für sie eine Trennung fürs Leben. So etwas brennt sich ein, sowas vergisst man nie wieder. Und ich nehme an, auch die Ältesten von Ephesus werden Paulus gegenüber ähnlich empfunden haben, als er nach seiner Rede endgültig abreiste. Für uns mag sich daraus ergeben, lasst uns vor allem die älteren und ganz alten Geschwister schätzen, die wir noch unter uns haben. Es kommt der Tag, an dem wir sie hergeben müssen. Es kommt der Tag, an dem wir sie gehabt haben und von da an auf Erden nie wieder sehen werden. Und darum ist es gut, so denke ich, sich an ihnen zu freuen, solange sie noch da sind. Gehe weiter zum nächsten Punkt. Das Wort, das Paulus an die Ältesten von Ephesus richtete, war drittens das Wort eines Delegierenden. Zuvor bezeugt Paulus in den Versen 26 und 27 noch einmal feierlich, dass er rein sei von aller Blut, eine typisch alttestamentliche Formulierung, wie man sie zum Beispiel in Hesekiel 3, 17 bis 19 findet. Er hat nicht unterlassen, ihnen den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Er hat sich ehrenvoll des Auftrags entledigt, den er vom Herrn empfangen hatte. Und darum kann er nun auch mit gutem Gewissen von für immer von den Ephesern scheiden. Seine Mission, sein Auftrag an ihnen war erfüllt. Und dann folgt jener Vers, auf den ich nun eigentlich hinaus will, Apostelgeschichte 20, 28. Da sagt er, so habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in der euch der Heilige Geist eingesetzt hat zu Bischöfen, zu weiden die Gemeinde Gottes, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Denn, so fährt Paulus dann in den Versen 29 und 30 fort, denn es werden reißende Wölfe und Irrlehrer unter euch auftreten, sogar Männer, die aus eurer eigenen Mitte kommen und werden mit verkehrten Lehren ihren eigenen Anhängerkreis zu bilden versuchen. So, und das ist nun ein Wort, das sich nicht nur an die Ältesten von Ephesus richtet, sondern auch an euch, die ihr heute hier als Absolventen oder auch als Neueinsteiger der Ausbildung TFM Gemeindegründung sitzt. Naja, wenn ich so in die Runde schaue, dann sind sicher noch nicht alle von euch Älteste im Sinne des Neuen Testaments. Dazu müssen erst noch gewisse innere und äußere Voraussetzungen geschaffen werden. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es bei etlichen von euch in absehbarer Zeit soweit sein wird. Dennoch seid vor allem ihr Absolventen, fast alle im Begriff, nun Vollzeitler zu werden, obwohl auch der nicht in den vollzeitlichen Dienst geht, im Grunde ebenso ein Vollzeitler ist, nur auf andere Weise. Aber einige gehen jetzt wirklich in einen ganz vollzeitlichen Dienst, sage ich mal. Ihr habt die Hand an den Pflug gelegt, ihr habt euch zum Dienst Gottes bereitgestellt. Und bald werden etliche von euch in einer Gemeinde in Verantwortung stehen, als Prediger, als Lehrer und Seelsorger, als Jugendarbeiter, Kinderarbeiter und auf jeden Fall als geistliche Trainer. Das ist keine Kleinigkeit, das ist im letzten Grunde auch schon eine hohe Verantwortung. So sind wir also, so wird also mit dem heutigen Tage auch ein Stück weit an euch diese Verantwortung der Ältesten von Ephesus delegiert. Ihr habt 3 Jahre Bibelschulausbildung hinter euch und dazu die Zeit der praktischen Mitarbeit und Formung in verschiedenen Gemeinden. Nun werdet ihr losgelassen auf die Gemeinden und auf die Menschheit. Und die Elisas müssen es langsam lernen, ohne ihre Eliasse auszukommen. Das ist eine echte Herausforderung. Nehmt sie an und nehmt sie ernst. Und so sollt ihr zusammen mit den Ältesten eurer Gemeinde oder selbst als Älteste die Gemeinde Gottes weiden, ernähren und sich schützend vor sie stellen. Ihr sollt sie bewahren vor dem subtilen Abgleiten in theologischen Liberalismus und vor den reißenden Wölfen der Irrlehre und vor den Extremisten aller Couleur. Und darauf Acht geben, dass nicht aus euren eigenen Reihen solche Leute aufstehen, die nur ihr persönliches Süppchen kochen, Spaltungen verursachen und Gruppen von Jüngern auf ihren verderblichen Weg ziehen. Und dabei noch aufpassen, dass ihr nicht eines Tages selbst zu dieser Sorte von Leuten gehört. Vergesst es nie. Es ist euch die Gemeinde Gottes anvertraut, die Christus durch das Vergießen seines eigenen Blutes erworben hat. Ihr habt bald ein kostbares und teuer erkauftes Gut in euren Händen und in eurer Verantwortung. Das ist keine Kleinigkeit. Und ich denke, euer tägliches Gebet sollte daher sein: Herr, bitte, lass mich geistlich gesund und ausgewogen sein und bewahre mich auf den heilsamen Wegen der Bibel und auf den Wegen der großen und guten Zeugen aller Jahrhunderte. Naja, und um nur bei den letzten beiden Jahrhunderten zu bleiben, jetzt werdet ihr gleich merken, dass ihr einen älteren Bruder vor euch habt, ne? Also zum Beispiel auf den Wegen eines Charles Haddon Spurgeon, eines Ernst Modershohn oder eines Wilhelm Busch, und ich weiß nicht, wenn der Joel jetzt hier vorne gestanden hätte, hätte er vielleicht gesagt, und auf den Wegen eines Paul Washer oder eines Kyle Idleman oder wie sie alle heißen, die modernen Helden. Auch wenn wir dem Format dieser Männer vielleicht nie ganz nahe kommen, aber wir können doch danach streben. Und sprich weiter, hilf, dass auch ich immer beim Zentrum der Botschaft bleibe, nämlich bei dem rettenden Evangelium von der Gnade Gottes in Jesus Christus, Gottes Sohn. Und dass ich mich auch in der übrigen Lehre nie abziehen lasse von dem, was wirklich bibeltreu, wahr, richtig und gesund ist. Dann wird ein Segen auf eurem Dienst liegen. So, und hier noch der Schlusspunkt. Paulus richtete das Wort an die Ältesten in Ephesus und es war viertens das Wort eines Segnenden, Vers 32, er sagte noch, und nun befehle ich euch Gott, und dem Wort seiner Gnade, der oder das da mächtig ist, euch zu erbauen und euch das Erbe zu geben mit allen, die geheiligt sind. Die Formulierung ist für uns ein wenig schwierig. Sie ist leicht zu verwechseln mit einem Befehl, aber darum geht es nicht. Jemanden Gott befehlen oder anbefehlen, wie es ja auch in dem alten Ausdruck Gott befohlen heißt, meint in Wahrheit jemanden Gott anvertrauen. Das kann man beispielsweise tun im Gebet, wie wir es nachher gleich tun werden. Und indem man das tut, stellt man jemanden auch hinein in den Bereich des göttlichen Segens. Bemerkenswert ist, es ist ein doppeltes Anbefehlen. Paulus übergibt sozusagen die Ältesten von Ephesus an Gott und an das Wort seiner Gnade. Das ist eben das Wort Gottes im Evangelium und in der gesamten biblischen Lehre. Dieses Wort ist mächtig. Es kann einen geistlichen inneren Aufbau bewirken. Und wer ihm folgt und in ihm lebt, wird am Schluss durch dieses Wort sicher hineingeleitet in das Erbe, das uns und allen Gläubigen verheißen ist. So, der Begriff Erbe ist vielschichtig. Er meint das ewige Leben, die unendliche Gemeinschaft mit dem allmächtigen Gott und seinem Sohn Jesus Christus, der unser Erlöser ist. Er meint auch das Reich Gottes, das aufgerichtet werden wird, erst noch für 1000 Jahre auf der alten Erde und danach für eine Ewigkeit im Bereich des neuen Himmels und der neuen Erde. Und es meint vielleicht auch ein spezifisches Stück dieses Reiches und eine verantwortungsvolle Aufgabe darin. Wenn man das alles so verfolgt in der Heiligen Schrift, dann kann man ja eigentlich nur sagen, wir haben ja eigentlich überhaupt gar keine Ahnung oder nur wenig Ahnung, was das bedeuten wird. Nur so viel wissen wir, es wird absolut herrlich sein. Und was Paulus damals getan hat, genau das tun wir nun heute auch. Wir befehlen euch Gott an. Wir vertrauen euch ihm an.
Nö, das wollen wir nicht. Nö, das ist nicht so das, was ich hier will. Moment, da ist jetzt irgendwas davon gehüpft. So, schauen wir mal, ob wir das hier wieder hinkriegen. Na, eben. So, besser.
Also, wir vertrauen euch ihm an und dem Wort seiner Gnade. Und ich möchte noch dies sagen, ja, wandert in Treue entlang am Geländer der göttlichen Leitlinien. Das bedeutet letztlich doch ein gutes, gesegnetes, fruchtbringendes, sinnvolles und erfülltes Leben. Es muss und wird kein leichtes oder einfaches Leben sein, wie uns schon die Beispiele des Herrn und der Apostel zeigen. Aber es ist doch die einzige Existenzform, die diesen Namen Leben wirklich verdient. Und das tun wir nicht nur bei denen, die heute absolvieren, sondern auch bei denen, die den ganzen Prozess des Lernens und Geformtwerdens erst noch vor sich haben. Und ich sage mal so heute Morgen, also ich bin immer gespannt, wenn junge Menschen heute eine theologische Ausbildung beginnen von 3, 4 oder 5 Jahren, ob sie sie wohl noch in Ruhe und Frieden werden beenden können und anschließend in einen vollzeitlichen Dienst gehen. Naja, wir wünschen es euch auf alle Fälle von Herzen. Möge Gott auch euren Anfang segnen und euch beim Fortschreiten auf dem Weg eurer Studien und eures Dienstes begleiten. So stehen diese 4 großen Worte des Paulus vor uns wie herausragende Monumente. Das Wort eines Leidensbereiten, das Wort eines Scheidenden, das Wort eines Delegierenden und das Wort eines Segnenden. Bitte, vergesst die Erhabenheit dieser Szene niemals wieder. Und kommt im Laufe eures Lebens und Dienstes immer wieder einmal zu dieser Begebenheit zurück. Und lasst euch ermutigen durch die Tatsache, dass es schon vor euch Männer gab, die den Weg gingen und zu gehen hatten, der nun vor euch liegt. und dass viele von ihnen trotz schwerer Kämpfe ihren Lauf siegreich vollendeten. Sie genießen schon lange die Früchte ihrer Errettung und ihres Dienstes in der ewigen Seligkeit. Und ihr könnt versichert sein, das wird dann noch einmal ein Erntedankfest ganz eigener Art sein. Amen. Kann ich machen, ja. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir gemeinsam vor dich treten dürfen. Und wir danken dir für den Dienst des Apostels Paulus. Und danke, Herr, dass es auch diese Abschiedsszene gegeben hat, einst, wo er die Ältesten von Ephesus zu sich rufen ließ und ihnen seine Abschiedsrede hielt. Und danke auch, Herr Jesus, dass Paulus so einfach war und so schnörkellos und so demütig und ohne große Pose. Er ist einfach niedergekniet, hat gebetet mit ihnen. Er hat alle dir anbefohlen. Ja, Herr, hilf, dass wir auch dieselbe Gesinnung haben, auch so gesinnt sind wie er. Und danke auch, Herr Jesus, dass du weißt, dass wir unterwegs sind, auf dem Weg in die ewige Herrlichkeit hinaus aus dieser Welt. Auch wir können alle sagen, wir sind die, die hinwegeilen. Und dennoch, Herr, ist es nötiger, im Fleisch zu bleiben, im Augenblick noch, um der Gemeinden willen und um des Reiches Gottes willen. Und ich möchte dich bitten, Herr Jesus, dass wir alle miteinander die Worte des Paulus nicht vergessen, uns an ihnen immer wieder aufrichten und festhalten, und dass du vor allem unsere Absolventen und Neueinsteiger heute damit und dadurch segnest. Danke, dass wir uns alle dir anvertrauen dürfen. Amen.